Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es ist ein Tag, an dem wieder die Sorge vor mehr Atomwaffen auf der Welt wächst. Mit dem offiziellen Ende des INF-Vertrags zwischen den USA und Russland verliert ein wichtiges Dokument der atomaren Abrüstung seine Gültigkeit. Washington arbeitet bereits verstärkt an neuen Raketen, nachdem es schon im Februar den INF-Vertrag aufgekündigt hatte. Der Bundesaußenminister, der richtet unterdessen klare Worte an Moskau.
Die deutsche Bundesregierung hat alles daran gesetzt, in Gesprächen mit Russland darauf hinzuwirken, dass die Vertragstreue wiederhergestellt wird, weil dieser Vertrag wichtig ist für die Sicherheit in Europa. Das ist leider nicht gelungen und deshalb läuft dieser Vertrag aus und das ist kein guter Tag für die Sicherheit in Europa.
Heiko Maas, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Das Ende des INF-Vertrags ist ein Thema gleich bei uns. Außerdem die Handelspolitik der USA. Mit China droht der Konflikt wieder schärfer zu werden. Ab September soll es neue US-Strafzölle geben. Der Streit mit der EU entschärft sich dagegen etwas, weil künftig mehr US-Rindfleisch nach Europa verkauft wird. Wir sprechen darüber mit Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Horst Seehofer will nach dem Tod eines Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof Grenzkontrollen ausweiten und Boris Johnson hat nur noch eine Stimme Mehrheit im Parlament. Mehr dazu im Lauf dieser Sendung. Wir fangen aber mit dem Thema Sicherheitspolitik an und es ist nicht so, dass das Ende des INF-Abrüstungsvertrags zwischen Washington und Moskau unversehens eintritt. Seit 6 Monaten war absehbar, dass der Vertrag auslaufen würde und so ist ein wichtiges Abkommen zur Rüstungskontrolle aus dem Kalten Krieg ab sofort Geschichte. Damit auch ein Dokument, das die beidseitige Vernichtung aller landgestützten Mittelstreckenflugkörper vorsah. Wer dafür die Schuld trägt, daran lässt man in Brüssel zumindest keinen Zweifel. Von dort Bettina Klein.
Die NATO hatte seit Monaten Zeit, sich auf diesen Tag vorzubereiten, was tatsächlich auch geschah. Entsprechend verliefen die heutigen Reaktionen entlang der bekannten Argumente und Formulierungen. Russland trägt die alleinige Verantwortung für das Ende des INF-Vertrages, da es bis zuletzt nicht bereit war, wieder vertragstreu zu werden. Sein neues Raketensystem ist atomwaffenfähig, mobil und schwer zu entdecken. Es kann in Minuten europäische Städte erreichen und senkt die Schwelle für bewaffnete Konflikte. Die Entscheidung der USA, den Vertrag aufzukündigen, wird von allen NATO-Staaten unterstützt. Denn, so Generalsekretär Stoltenberg auch heute, keine internationale Vereinbarung ist wirksam, wenn sie nur von einer Seite eingehalten wird.
This decision is supported by all NATO allies, because no international agreement is effective if it's only respected by one side.
Nach Geheimdienstinformationen mehrerer NATO-Staaten hat das neue russische Raketensystem eine Reichweite von rund 2500 Kilometern. Russland bestreitet dies bis heute und behauptet eine Reichweite von 480 Kilometern, was vom INF-Vertrag noch gedeckt wäre. Belege hat Russland dafür nicht präsentiert. In einer gemeinsamen Erklärung des Nordatlantikrates, also aller 29 Mitgliedstaaten, heißt es, die NATO wird in maßvoller und verantwortlicher Weise auf die erheblichen Risiken reagieren, die durch das russische Raketensystem 9M729 für die Sicherheit der Verbündeten bestehen. Ein Paket von Maßnahmen wurde bereits Ende Juni beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister beschlossen für den heute eingetretenen Fall, dass der INF-Vertrag ausläuft. Als Maßnahmen, die man sich nun anschauen wolle, nannte Jens Stoltenberg auch heute noch einmal Übungen, Geheimdienstaufklärung und Überwachung, Luft- und Raketenabwehr sowie konventionelle Fähigkeiten.
We have decided to work on issues such as exercises, intelligence, surveillance and reconnaissance, air and missile defenses and conventional capabilities.
Die nukleare Abschreckung müsse sichergestellt bleiben. Man wolle aber nicht spiegelbildlich zu Russland reagieren. Man wolle kein neues Wettrüsten und plane auch keine neuen landgestützten Atomwaffen in Europa.
We will not mirror what Russia does. We don't want a new arms race. And we have no intention to deploy new land-based nuclear missiles in Europe.
Jens Stoltenberg legte großen Wert darauf, dass das Bündnis keine Eile hat und alle Schritte sorgfältig und gemeinsam prüfen wird. Die Verletzung des INF-Vertrages sei Teil eines russischen Verhaltensmusters gewesen, auf das die NATO in verschiedener Hinsicht schon reagiert habe. Ein Wettrüsten könne verhindert werden, wenn Russland sein Verhalten ändere, schränkte der NATO-Generalsekretär später auf Nachfrage ein. In der gemeinsamen Erklärung heißt es auch, die NATO strebt weiterhin ein konstruktives Verhältnis zu Russland an, wenn das russische Handeln dies erlaubt. Das Angebot eines Moratoriums, wie der stellvertretende russische Außenminister es vorgeschlagen hat, lehnte Stoltenberg ab. Es habe, so wörtlich, null Glaubwürdigkeit.
Der Bericht von Bettina Klein. Sorgen gibt es nach dem offiziellen Ende des INF-Vertrags hinsichtlich der weltweiten Sicherheitspolitik nicht nur innerhalb der NATO. Jubelrufe waren auch in Moskau heute nicht zu vernehmen. Zumindest da war man sich mit der westlichen Militärallianz einig. Aber Russland wirft bei der Schuldfrage alle Vorwürfe von sich. Dazu Stefan Lag.
Dass mit dem heutigen Tag der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen endet, haben aus russischer Sicht allein die USA zu verantworten. Der Streit dreht sich vor allem um ein russisches Waffensystem mit der Bezeichnung SSC-8, das in der Lage sein soll, Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern abzufeuern, was nach Ansicht Washingtons gegen das INF-Abkommen verstößt. Dies wird allerdings von Moskau dementiert. Die Flugkörper blieben unter einer Reichweite von 500 Kilometern und seien damit erlaubt. Vor allem ärgert man sich im Kreml darüber, dass alle Angebote, die Waffensysteme vor Ort unter die Lupe zu nehmen, von den USA abgelehnt worden seien. Gleichzeitig wirft Russland den USA und auch der NATO vor, mit dem Raketenabwehrsystem in Rumänien selbst den INF-Vertrag gebrochen zu haben. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa sprach von einem historischen Tag, allerdings mit negativer Bedeutung.
Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie komplexe Probleme in der heutigen Welt nicht angegangen werden sollten. Anstatt ein Instrument aufrecht zu erhalten, erleben wir dessen Zerstörung. Anstatt eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die darauf abzielt, der Welt mehr Stabilität und Sicherheit zu geben, sehen wir Schritte in genau die entgegengesetzte Richtung.
Doch es gibt nicht nur Bedauern auf russischer Seite. Die Verärgerung sitzt tief. Vor allem wird offensichtlich, dass das Vertrauen zwischen Russland auf der einen und den USA und der NATO auf der anderen Seite nachhaltig gestört ist. Russlands stellvertretender Außenminister Rjabkov warf NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor, im Zusammenhang mit dem INF-Vertrag amerikanischer Desinformation aufzusitzen. Stoltenberg hatte beteuert, man wolle keinen Rüstungswettlauf, Russland müsse sein Verhalten ändern. Rjabkov kommentierte dies mit den Worten, solchen Beteuerungen könne man keinen Glauben schenken, die NATO sei ein unzuverlässiger Partner. Der russische Militärexperte Ivan Konowalow glaubt, dass vor allem die Europäer die Konsequenzen der Beendigung des INF-Vertrages zu tragen haben.
Warum wurde der Vertrag 1987 unterschrieben? Aus einem einfachen Grund. Damit in Europa das Gefühl des Kalten Krieges beendet wird. Also damit die Amerikaner dort nicht ihre Raketen stationieren, die unter diesen Vertrag fallen. Und damit auch wir auf unserem Territorium und in den Ländern des Sowjetblocks keine derartigen Raketen stationieren.
Doch Russland scheint auch entschlossen zu sein, notfalls den USA atomare Mittelstreckenraketen vor die Haustür zu setzen. Sollten nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa stationiert werden, würde man entsprechend reagieren und solche Waffen in der Nähe der Vereinigten Staaten stationieren. Nach Einschätzung von Experten kommen aus russischer Sicht hierfür Venezuela oder Kuba in Betracht.
Stefan Lag berichtete aus Moskau. Die Sicherheitspolitik ist nicht das einzige Feld, auf dem die USA einen konfrontativen Kurs fahren. Die Handelspolitik gehört schon lange dazu. Das bekommt auch die EU zu spüren. Denn weiterhin drohen US-Zölle auf europäische Autos. Die kamen heute sogar kurz zur Sprache. Der Fokus lag aber auf Rindfleisch. Denn davon können die USA bald mehr nach Europa exportieren. Dazu Thorsten Teichmann.
Am Ende wollte Präsident Trump die Gäste aus Europa noch schockieren. Man arbeite mit der EU an einem Deal, bei dem Europa Einfuhrzöllen auf Autos von 25% zustimmt. Er mache doch nur Quatsch, schob Trump hinterher. Denn eigentlich geht es ums Rind. Der US-Präsident spricht von einem Durchbruch in den Verhandlungen. US-Farmer können mehr Rindfleisch in die Europäische Union exportieren. An der Menge des importierten Fleisches wird die EU nichts ändern. Die USA übernehmen in den kommenden 7 Jahren aber einen größeren Anteil der Einfuhren, vermutlich zulasten von anderen Staaten wie Australien oder Argentinien. Und die EU-Kommission hat immer darauf hingewiesen, dass alle Importe aus den USA frei sein müssen von Wachstumshormonen, die sonst häufig in der Kälberzucht der Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Beim Handel gehe es nicht nur ums Geld, sondern auch um Werte, erklärte der EU-Botschafter in Washington Labrinidis bei der Unterzeichnung im Weißen Haus. Damit sind aber nicht alle Probleme im transatlantischen Handel gelöst. Der Präsident scherzt darüber, aber die USA drohen tatsächlich, Autoimporte höher zu verzollen. Washington Washington hat Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU mit zusätzlichen Zöllen belegt. Verhandlungen sollen den Konflikt lösen. Kommenden Montag berät das US-Handelsministerium aber erst einmal über neue Sonderzölle, der Vorwurf verdeckte Subventionen im europäischen Flugzeugbau.
Die Wogen in Sachen Handelsstreits zwischen den USA und der EU also etwas geglättet. Anders sieht es bei Peking aus. Weitere chinesische Produkte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar sollen ab September mit Zöllen belegt werden. Und das, obwohl Trump selbst von positiven Gesprächen zuletzt mit der Volksrepublik gesprochen hat, auf dem Weg zu einem möglichen Handelsabkommen. Und Peking lässt das nicht auf sich sitzen. Benjamin Eisel.
Die Reaktion der chinesischen Regierung kam nicht überraschend. Sollten die USA ihre Drohung wahrmachen, werde China mit den notwendigen Maßnahmen gegensteuern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Hua Chunying in Peking. China wolle keinen Handelskrieg, denn in einem solchen gebe es keine Gewinner. Komme es aber zu einem Handelskrieg, werde man ihn ausfechten, so die Sprecherin. China akzeptiert weder Druck noch Einschüchterung oder Erpressung. Wenn es um unsere Prinzipien geht, werden wir nicht nachgeben. Wir hoffen, dass die USA diese Illusion aufgeben und ihre Fehler korrigieren. Die Vereinigten Staaten sollten versuchen, die Streitfragen durch Verhandlungen und gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe zu lösen. Zuvor hatte sich bereits Außenminister Wang Yi beim ASEAN-Gipfel in Bangkok kurz und knapp geäußert. Die Zölle seien nicht konstruktiv und nicht der richtige Weg, den Handelsstreit zu lösen, sagte der chinesische Außenminister im Vorbeigehen zu Reportern. Dienstag und Mittwoch gab es Gespräche der beiden Seiten in Shanghai, allerdings ohne nennenswerte Ergebnisse. Daraufhin hat US-Präsident Trump gestern neue Einfuhrzölle von 10% auf chinesische Waren im Wert von weiteren 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Trump sagte, die neu verhängten Zölle könnten weiter angehoben oder wieder gestrichen werden. Das hänge ganz davon ab, wie die Verhandlungen verliefen. Im September wollen beide Seiten wieder miteinander sprechen. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Donald Trump ist verärgert, weil China mehr in die USA verkauft als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor. Deshalb hat der US-Präsident bereits vor gut einem Jahr Einfuhren aus China in Milliardenhöhe mit hohen Sonderzöllen belegt. China hat mit Gegenzöllen reagiert.
Informationen von Benjamin Eisel. Donald Trump und seine Handelspolitik bleibt ein Thema, das weltweit beachtet wird und das sich bemerkbar macht. Über die neuesten Entwicklungen haben wir vor der Sendung mit dem Handelsexperten Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Die erste Frage an ihn lautete, ob die EU vor Trump einknickt.
Nein, Brüssel knickt nicht ein. Es gibt eine Erweiterung der zollfrei importierbaren Mengen an Rindfleisch aus den USA, allerdings zu den Konditionen, die Europäer vorgegeben haben. Es wird also nicht gewöhnliches amerikanisches Rindfleisch sein, sondern nicht hormonbehandeltes. Das ist eine Auflage der Europäischen Union und die hat sich hier auch durchgesetzt. Die Mengen, die jetzt hier vereinbart worden sind, Herr Trump hat das heute sehr pompös wie immer verkündet, die Mengen sind allerdings nicht besonders beeindruckend. Es geht um eine Erhöhung des zollfreien Zugangs für amerikanische Rindfleischproduzenten von 150 auf 420 Millionen Dollar. Das ist möglicherweise für den einen oder anderen Farmer relevant, aber in der Gesamtschau ist das relativ wenig.
Gut, wenn Sie sagen, dass das kein Einknicken ist, wie würden Sie diesen Schritt dann bewerten?
Nun, es ist gegenwärtig, versucht die Europäische Union auf allen Ebenen auf Herrn Trump ein wenig zuzugehen. Minister Altmaier hat ja im vergangenen Monat im Juli vorgeschlagen, sämtliche Industriezölle der Europäischen Union abzuschaffen. Das wurde auch interpretiert, wie ich meine, zu Recht, als ein Signal an die Amerikaner, wobei relativ unklar ist, wie Herr Altmaier sich das im Einzelnen vorstellt. Wenn die Europäische Union jetzt die Zölle generell auf Null senken würde, dann wäre das etwas, wovon alle WTO-Mitgliedsländer profitieren würden, einschließlich Chinas. Wenn man das nur für die Amerikaner machen wollte, dann müsste man mit den Amerikanern ein Freihandelsabkommen vereinbaren. Also noch relativ unklar, was Herr Altmaier da meint, aber generell versuchen die Europäer, den wütenden amerikanischen Präsidenten nicht noch weiter zu verärgern und ihm zumindest mit kleineren Schritten entgegenzukommen.
Ist es sinnvoll, so eine Strategie zu fahren?
Ja, es ist sinnvoll, wenn man sich anschaut, wie die Zahlen ausschauen. Also die Eurozone wird im laufenden Jahr einen Überschuss in der Leistungsbilanz, also Handels- und Dienstleistungsbilanz, von 500 Milliarden US-Dollar haben. Und die Amerikaner haben mehr oder weniger genau das als Defizit. Das heißt, an irgendeiner Stelle könnte Herr Trump mal wieder von den Chinesen kurz Abstand nehmen und könnte wieder sich auf die Europäer kaprizieren. Und das ist eine Gefahr, die die Europäer sehen müssen.
Das heißt, der Handelskonflikt, ist der damit auch noch nicht gelöst?
Nein, der Handelskonflikt ist noch nicht gelöst. Die Defizite der Amerikaner steigen weiter an. Es wird jetzt prognostiziert, dass nächstes Jahr das Defizit der Amerikaner im Handel 600 Milliarden Dollar erreichen wird. Das heißt, das sind 600 Milliarden, die die USA sich vom Rest der Welt auch leihen müssen, um diese Bilanz auszugleichen. Und das ist ein Problem, dem Herr Trump sich widmet, sehr intensiv gegenwärtig. Mit größerer Inbrunst verfolgt er die Handelspolitik der Chinesen, wobei die Chinesen eigentlich gar keine großen Überschüsse, zumindest mit der gesamten Welt mehr haben, wohl noch mit den USA, aber nicht mit der gesamten Welt. Und dieser Konflikt wird länger anhalten als der mit den Europäern. Mit den Europäern ist das im Grunde eine Sache, die lösbar wäre, auch wenn sich die Europäer auf die Amerikaner zubewegen würden. Mit den Chinesen ist es etwas anders, weil das ist ein struktureller Konflikt und der wird auch noch einige Jahre, ich befürchte viele Jahre, anhalten.
Zu China kommen wir gleich noch. Ganz kurz noch bei der EU bleiben. Die Autozölle, die sind ja heute nicht erhoben worden, wie das manche vielleicht befürchtet hatten. Könnten die noch verhängt werden?
Trump hat es heute ja scherzhaft gesagt. Er sagte, ich würde jetzt verkünden, dass auf alle Mercedes und BMW 25% Zoll erhoben wird. Dann hat er das Ganze wieder zurückgenommen. Aber die Zölle sind noch nicht vollständig vom Tisch. Und das liegt auch tatsächlich daran, dass die Europäische Union sich in dieser Frage seit vielen Jahren nicht bewegt. Und es ist augenfällig, dass Europa eine leistungsfähige Automobilindustrie hat und einen sektoralen Überschuss, also die Überschüsse nur im Automobilexport von 100 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. 2017 waren die Exporte von kompletten Fahrzeugen in außereuropäische Länder, beliefen sich auf 155 Milliarden Euro und Importe 55 Milliarden Euro, ist relativ leicht zu rechnen, sind 100 Milliarden sektoraler Überschuss und das reizt Herrn Trump. Er möchte mehr amerikanische Wagen in Europa sehen und es ist ja immer relativ schwer zu prognostizieren, wann er ein Thema aufgreift, aber dass dieses ein Thema bleiben wird, ist relativ deutlich. Die Europäer könnten, und das wird ja schon länger diskutiert, die Zölle auf Automobilimporte schlicht und ergreifend von 10% auf null senken. Dann würden, wie gerade erwähnt, natürlich auch die Chinesen davon profitieren. Aber die Europäer sind in dieser Frage auch nicht bereit, sich zu bewegen. Sollten Sie das tun? Sie sollten das tun. Also wir sprechen immer von Freihandel und von vom Segen, den der Freihandel mit sich bringt. Ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Und dann sollte man auch die Zölle auf eine reife Industrie, die tatsächlich wettbewerbsfähig ist, von 10%, die sollte man einfach abschaffen. Die Amerikaner haben bei Pkw 2,5%, wir haben 10%. Es ist schwer zu vermitteln, dass Europa immer den Freihandelsgedanken hochhält und dort, wo es wirklich konkurrenzfähig ist, nämlich bei Autos, einen aus der Zeit gefallenen Zoll erhebt, das könnte man ändern.
Dann schauen wir mal auf China, das haben wir jetzt ja, haben Sie auch mehrfach angesprochen, den Konflikt der USA mit der Volksrepublik. Trump sagt selber, es hat zuletzt positive Gespräche zwischen Washington und Peking gegeben, jetzt kündigt er aber neue Strafzölle ab dem 1. September an. Fällt der Peking in den Rücken?
Es ist seine Strategie. Die Strategie ist ja, hat man ja schon an vielen Stellen gesehen, er lobt seine Verhandlungspartner, um dann im nächsten Schritt neue Strafmaßnahmen zu verkünden. Und es ist tatsächlich so, dass viele Beobachter ein Problem haben mit der chinesischen Art des Wirtschaftens, um es jetzt mal relativ grob zu sagen. Also wir wissen nicht, in welcher Art und Weise Subventionen in chinesische Staatsunternehmen fließen. Und diese Unternehmen konkurrieren dann auf Weltmärkten mit privaten Firmen aus OECD-Ländern. Und das ist ein Strukturproblem, dass Herr Trump jetzt mal auf die Agenda gesetzt hat, das allerdings auch die Europäische Union schon seit geraumer Zeit thematisiert. Also Trump ist in dieser Frage nicht alleine und das ist ja diese merkwürdige Konstellation, die wir gegenwärtig beobachten. Auf der einen Seite streitet sich Trump mit den Europäern über das eine oder andere, aber gleichzeitig ist er mit den Europäern in Bezug auf China in einer Art handelspolitik politischen Bündnis, zusammen auch mit den Japanern. Also es ist relativ unübersichtlich, aber klar ist, dass das Problem der intransparenten Strukturen in China uns erhalten bleiben wird. Und die chinesische Regierung ist keineswegs bereit, hier Zugeständnisse zu machen, weil das rührt an den Kern ihres Wirtschaftsmodells. Und es ist schwer zu erkennen, wie für dieses Problem eine Lösung gefunden werden könnte.
Trump möchte ja ein Handelsabkommen, ein bilaterales mit China abschließen. Kann er das auf diese Art und Weise erreichen, mit einerseits positiven Worten über die Chinesen, andererseits aber neuen Strafzöllen?
Also die chinesische Führung ist sehr nervös in diesen Tagen. Sie hat an sehr vielen Fronten mit Problemen zu kämpfen, die Kopfzerbrechen bereiten. Ich will jetzt nicht Hongkong erwähnen, das gehört aber auch dazu. Aber die wirtschaftliche Entwicklung in China ist geprägt von einer hohen Verschuldung. Eigentlich müsste sich die Regierung um dieses Thema kümmern, kann sie aber nicht, weil sie gleichzeitig mit Herrn Trump und der Handelspolitik zu tun hat. Und insofern ist die chinesische Regierung gegenwärtig vermutlich kompromissbereit als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 5 Jahren. Ob das Herrn Trump zufriedenstellen wird, weiß ich nicht. Aber wir haben ja heute gesehen, wenn es Konzessionen gibt, wenn es Zugeständnisse gibt für die Bauern, in dem Fall waren es die Rindfleischexporteure, dann setzt eine positive Miene auf. Es könnte sein, dass es den Chinesen gelingt, hier auch Herrn Trump zu überzeugen. Er hat ja explizit diese Woche darauf hingewiesen, dass die Chinesen ihre Zusagen, was die Steigerung der Agrarimporte aus den USA angeht, nicht eingehalten haben. Und da liegt die Lösung auf der Hand.
Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Und wir blicken auf die Innenpolitik. Noch immer versuchen Ermittler herauszufinden, warum in Frankfurt ein 40-jähriger Mann eine Frau und ihren Sohn vor einen ICE gestoßen hat, wonach der 8-jährige Junge vom Zug erfasst und getötet wurde. Der Innenminister nimmt den Todesfall von Montag jetzt zum Anlass, neue Grenzkontrollen auf den Weg zu bringen. Im Fokus ist diesmal die Schweiz, wo der Tatverdächtige gelebt hat und von wo aus nach Seehofers Angaben immer mehr Menschen illegal nach Deutschland einreisen. Und trotzdem ist von der Opposition wenig Positives zu hören. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Schon seit einiger Zeit trägt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer mit dem Gedanken, Grenzkontrollen auszuweiten, in unterschiedlicher Weise. Jetzt legt er nach. Bereits vor 2 Wochen hatte der CSU-Politiker auf einer Pressekonferenz angekündigt:
Mein Ziel ist, dass wir auf 2 Pfeilern das Ganze aufbauen. Erstens die Schleierfahndung, die wir intensivieren müssen, und zwar überall in Deutschland. Und in dem Zusammenhang muss man dann diskutieren, ist die alte Grenze von 30 Kilometer für Schleierfahndungsbefugnis noch richtig? Und daneben muss die Bundespolizei in der Lage sein, temporär, anlassbezogen, auch direkt an der Grenze zu kontrollieren. Nicht eine Schlagbaumkontrolle, sondern temporär und anlassbezogen.
Bis zum Herbst wolle er darüber Einvernehmen mit den Bundesländern erreichen. Heute kündigte er im Interview mit dem Spiegel ein Konzept für den September an. Schon in der früheren Äußerung betonte Seehofer, es gehe nicht nur um die Grenze zu Österreich, der einzigen, wo stationäre Grenzkontrollen stattfinden, sondern auch um die Grenze und Grenzbereiche zu anderen Ländern. Im Interview mit dem Spiegel stellte er die Maßnahmen nun in den Kontext des Tötungsdelikts am Frankfurter Hauptbahnhof. Dort hatte mutmaßlich ein 40-Jähriger, der zuletzt in der Schweiz gelebt hatte, mehrere Menschen vor einen Zug gestoßen oder stoßen wollen. Ein 8-jähriger Junge starb. Seehofer nannte nun in dem Interview laut Vorabbericht ausdrücklich die Grenze zur Schweiz. Nichts weiter als dumpfer Populismus sei es, den tragischen Anschlag zu instrumentalisieren, warf ihm daraufhin die innenpolitische Sprecherin der Linkspartei Ulla Jelpke vor. Und auch Benjamin Strasser von der FDP wies darauf hin, dass der mutmaßliche Täter zwar wegen des Vorwurfs einer Gewalttat in der Schweiz gesucht worden sei, aber
auch der mutmaßliche Frankfurter Täter hätte man mit einer solchen Kontrolle nicht gestoppt, denn die Schweiz hat ja gar keine europaweite Ausschreibung zur Fahndung veranlasst.
In eben dieser Zusammenarbeit der Polizeien fordert deshalb der Bund deutscher Kriminalbeamter heute Verbesserungen. Und Strassers FDP-Parteifreund Stefan Thome will eine Rückkehr zur früher regelhaften europaweiten Ausschreibung als Alternative für Seehofers Grenzpläne. Per Pressemitteilung stellte das Bundesinnenministerium inzwischen klar, die Pläne stünden nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu der Tat. Auch im Interview nannte er auch eine andere Motivation für stärkere Kontrollen. Im vergangenen Jahr seien 43.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert worden. Die Europäische Kommission sieht Kontrollen aus diesem Grund allerdings ab einem gewissen Ausmaß ebenfalls kritisch. Der freie Waren- und Personenverkehr im Schengen-Raum darf etwa durch die Schleierfahndung nicht, ähnlich wie durch feste Kontrollen, behindert werden. Seehofer ging in der früheren Pressekonferenz darüber eher lakonisch hinweg.
Diese Argumentation wäre umso schlüssiger der Kommission, je stärker sie dafür sorgen würde, dass der Schengen-Raum und die Außengrenzen Europas geschützt werden.
Der AfD gehen die Ankündigungen nicht weit genug. Wer illegal nach Deutschland einzureisen versuche, müsse vor dem Übertritt kontrolliert werden, befand die Fraktions-Co-Chefin Alice Weidel. Sie hatte schon die Frankfurter Tat sehr kurz nach Bekanntwerden in den Kontext der Flüchtlingspolitik gestellt. Der mutmaßliche Täter stammt aus Eritrea, er hatte aber seit über 13 Jahren in der Schweiz gelebt. Der FDP-Mann Benjamin Strasser sieht Seehofers Pläne allerdings in ganz anderem Kontext.
Ich frage mich wirklich, ob Horst Seehofer als der Innenminister in den Ruhestand gehen will, der die historische Errungenschaft der Reisefreiheit im Schengen-Raum politisch beerdigt hat.
Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz wirft Seehofer vor, mit seiner, wie er sagt, populistischen Ankündigungspolitik die Sicherheit um keinen Deut zu erhöhen.
Aus Berlin, Gudula Geuter, und um gleich 23.36 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten. Im Oktober wird die Französin Christine Lagarde Chefin der Europäischen Zentralbank. Bisher leitete sie den Internationalen Währungsfonds. Dort soll bald eine Bulgarin an der Spitze stehen. Sabine Wachs.
Es war ein langes Ringen, bis die gemeinsame europäische Kandidatin für die Spitze des Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, stand. Im Laufe des Abstimmungsverfahrens hatten sowohl der portugiesische Bewerber und Eurogruppenchef Centeno als auch die spanische Finanzministerin Calviño ihre Kandidatur zurückgezogen. Auch der finnische Zentralbankchef Reth verließ das Rennen um die IWF-Spitze, sodass am Ende nur noch die Bulgarin Kristalina Georgieva und der Niederländer Jerome Dijsselbloem übrig blieben. Am Ende war es ein knappes Ergebnis, das der Niederländer aber akzeptierte. Dijsselbloem gratulierte seiner Konkurrentin über Twitter, er wünsche ihr den größtmöglichen Erfolg. Die gemeinsame Kandidatin der EU, Georgieva, hat nun bis zum 6. September Zeit, ihre Kandidatur beim Internationalen Währungsfonds einzureichen. Der IWF will seine neue Führung Anfang Oktober wählen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire war von seinen europäischen Kollegen mit der Kandidatenkür beauftragt worden. Bei der Wahl zur IWF-Spitze geht es um die Nachfolge der Französin Christine Lagarde, die ihren Posten aufgibt, um Chefin der Europäischen Zentralbank zu werden.
Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will einen Neustart der europäischen Migrationspolitik erreichen. Das war auch das Hauptthema ihres Treffens mit Italiens Premier Conte. Lisa Weiß.
Einen neuen, frischen Start beim Thema Migration, das verspricht die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Treffen mit Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Sie wolle einen neuen Migrationspakt erreichen, sagt von der Leyen. Die Lasten müssten neu verteilt werden. Es brauche effektive und menschliche Verfahren, Zusammenarbeit und Solidarität. Wie das alles genau funktionieren soll, sagt sie nicht. Auch der italienische Ministerpräsident sieht neben Wirtschaftswachstum und Klimawandel die Migration als ein großes Thema der nächsten Jahre und fordert eine gerechtere Verteilung der Migranten in Europa. Das Problem solle nicht nur auf den Schultern der Länder liegen, in denen sie ankommen, so konnte. Italiens harter Kurs bei der Seenotrettung von Migranten auf dem Mittelmeer beschäftigt die EU-Länder seit langem. Innenminister Matteo Salvini weigert sich immer wieder, Schiffe mit geretteten Migranten in Italien anlegen zu lassen. Auch momentan sind wieder zwei solcher Schiffe auf dem Meer blockiert. Eines davon, die Open Arms, hat nach eigenen Angaben eine Schwangere in den Wehen an Bord.
Immer häufiger wird in Deutschland Kokain beim Zoll sichergestellt. Schon jetzt ist 2019 in dieser Hinsicht ein Rekordjahr. Martin Seiler.
Wie der Hamburger Zoll mitteilte, gelang es der Behörde in den vergangenen Wochen, eine Großlieferung Kokain von mehr als 4 Tonnen zu beschlagnahmen. Sie war in einem Schiffscontainer mit Sojabohnen versteckt. Nach Informationen des NDR wurden im Hamburger Hafen vor wenigen Tagen nochmals rund 1,5 Tonnen der Droge entdeckt. Zusammengenommen mit anderen Funden haben deutsche Sicherheitsbehörden im laufenden Jahr somit deutlich mehr Kokain sichergestellt als im bisherigen Rekordjahr 2017. Experten werten dies als Zeichen dafür, dass wesentlich mehr Drogen geschmuggelt werden. Drogenfahnder warnen seit mehreren Jahren vor einer regelrechten Kokainschwemme in Europa und den USA. Ein hochrangiger Drogenfahnder sagte dem NDR, die Politik habe die Problematik verschlafen. Man benötige mehr Personal, um der Lage Herr zu werden. Nicht zuletzt sei davon auszugehen, dass der wachsende Kokainmarkt auch zu mehr Verteilungskämpfen unter den kriminellen Banden führen werde.
Der Technologieriese Apple hat die Auswertung von Sprachaufzeichnungen seiner Sprachassistentin Siri gestoppt. Damit reagiert der US-Konzern auf Kritik von Datenschützern. Markus Schuler. Die Auswertung von Sprachaufnahmen wurde weltweit vorerst abgeschaltet. Das Unternehmen wolle den gesamten Prozess überarbeiten, teilte ein Apple-Sprecher in Cupertino mit. In wenigen Wochen soll es ein Update geben. Die Nutzer können dann selbst entscheiden, ob sie Sprachaufnahmen Apple zur Analyse zur Verfügung stellen wollen. Vergangene Woche hatte die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, Apple wehrte einzelne Siri-Sprachaufzeichnungen aus, um seinen Dienst verbessern zu können. Das Unternehmen hatte dazu einem Dienstleister Mitschnitte überlassen, allerdings Benutzerkennungen gelöscht, sodass keine Rückschlüsse gezogen werden konnten. Apple hatte betont, man habe nur 1% aller Siri-Anwendungen zur Verbesserung ausgewertet. Amazon und Google halten dagegen weiterhin an dieser Praxis fest. Google hat allerdings gestern bekannt gegeben, dass es Aufnahmen seiner Nutzer in Europa nicht mehr analysieren wolle, im Rest der Welt dagegen schon.
Und wir machen weiter mit dem Wichtigen von dem Tag an der Frankfurter Börse mit Claudia Werle.
Es gibt nur wenige Menschen, die mit dem, was sie sagen und was sie tun, Aktienkurse bewegen können. Donald Trump gehört dazu. Statt sich in Sachen Handelsstreitigkeiten mit den Chinesen zu einigen, lässt der amerikanische Präsident die Lage eskalieren, hat neue Zölle auf Waren angekündigt, die die USA aus China importieren. Die Chinesen wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Wenn es zu Zollerhöhungen kommen sollte, dann werden sie reagieren. Das bedeutet letztendlich eine neue Stufe im Handelsstreit. Es wird viel Porzellan zerschlagen, es geht viel Vertrauen verloren, sagen Händler an der Börse. Und das Problem an der ganzen Sache, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, das geschieht nicht von heute auf morgen. Der DAX ist deutlich im Minus, verliert am letzten Handelstag der Woche mehr als 3%, fällt auf 11.872 Punkte. Im Gegenzug sind Bundesanleihen gefragt. Auch Gold, also ein Edelmetall, das als so etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten gilt. Von Unternehmensseite kamen unterschiedliche Signale. Die Allianzversicherung hat von einem Gewinnanstieg im zweiten Quartal berichtet. Hier an der Börse sind die Zahlen mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Allianzaktien geben 3,5% nach. Im Plus dagegen die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia. Steigende Mieten und Zukäufe im Ausland haben im ersten Halbjahr für deutlich mehr Gewinn gesorgt.
Der Börsenbericht von Claudia Werle. Einen positiven Effekt hat Boris Johnson aus seiner Sicht schon durchaus erzielt. Seit er neuer britischer Premierminister ist, sind die Umfragewerte für die konservativen Tories gestiegen, zulasten der Brexit-Partei zum Beispiel. Trotzdem muss Johnson jetzt einen Rückschlag einstecken. Bei einer Nachwahl in Wales haben die Tories einen ihrer Parlamentssitze verloren, was das Regieren für ihn noch einmal schwieriger macht. Aus London berichtet Corbinian Frenzel.
Die Wahlgewinnerin der Liberaldemokraten will gleich loslegen. Das Erste, was ich als ihre Abgeordnete tun werde in Westminster, verspricht Jane Dodds in ihrer Siegesrede, Boris Johnson suchen, wo immer er sich verstecken mag, und ihm sagen, hören Sie auf, mit der Zukunft unserer Gemeinden zu spielen und schließen Sie einen Brexit ohne Abkommen aus.
Deal Brexit now.
Es ist die erste Botschaft, die von der Nachwahl in der walisischen Grafschaft Brecon und Radnorshire ausgeht. Mit einer Anti-Brexit-Allianz hat die Liberaldemokratin den konservativen Tories den Unterhaussitz abgenommen. Gut 43% der Wähler gaben ihr das Vertrauen. Unterstützt wurde Dodds dabei von den Grünen und den walisischen Nationalisten der Plaid Cymru, die auf eigene Kandidaten verzichtet hatten. Für die Konservativen kommt die Niederlage nicht unerwartet. Die desaströsen Europawahlergebnisse und auch frühere Umfragen für den Wahlkreis hatten ein Desaster angekündigt. Jetzt holte der Kandidat der Konservativen und bisherige Amtsinhaber Chris Davis immerhin fast 39% und damit Platz 2. Es war am Ende ein sehr knappes Rennen und das, obwohl die Liberaldemokraten als haushohe Favoriten galten, freut sich der Generalsekretär der Konservativen James Cleverly in der BBC. Schadenfreude auch über das Ergebnis des Labour-Kandidaten. Gerade einmal 5% holt Labour und damit nur Platz 4 in dem Wahlkreis. Die Partei, so Cleverly, die für sich reklamiere, bereit zu sein, die Regierung zu übernehmen. Der Boris-Bounce, also der Sprung nach vorne in den Umfragen, seitdem Johnson Premierminister ist, hat offenbar bei der Nachwahl in Wales Wirkung gezeigt. Auch im Wettbewerb mit der Brexit-Party von Nigel Farage. Sie landete bei 10%. Frühere Umfragen hatten ihr das Doppelte prognostiziert. Am Ergebnis für die Mehrheitsverhältnisse im britischen Unterhaus ändert das alles aber nichts. Durch den Verlust des Sitzes hat Boris Johnson nur noch eine Stimme Mehrheit. Eine wackelige Grundlage für das schwierige Projekt Brexit, dem sich der Premier voll und ganz verschrieben hat. mit dem Versprechen, den Austritt aus der EU zu liefern, ohne Wenn und Aber, zum 31. Oktober. Spekuliert wird deshalb schon seit Tagen, ob Johnson den frischen Rückenwind nutzen könnte für landesweite Neuwahlen. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers John Curtis wäre das ein riskanter Weg. Der Boris Bounce ist gut für die Konservativen, aber er ist noch nicht gut genug, um wirklich darauf vertrauen zu können, dass eine Neuwahl dem Premierminister eine bessere Mehrheit liefern würde als die, die er jetzt hat. Die Nachwahl in Wales hat gezeigt, dass vor allem die profitieren, die in der Lage sind, Allianzen zu schmieden. Jo Swinson, die Vorsitzende der Liberaldemokraten, will das Beispiel von Bracken und Ratnitzer landesweit anwenden und wirbt bei anderen Parteien für Anti-Brexit-Allianzen.
The country doesn't have to settle for Boris Johnson or Jeremy Corbyn.
Großbritannien muss sich nicht zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn entscheiden. Das sei eine der Kernbotschaften dieser Nachwahl in Wales, erklärte die Parteichefin. Mit den Liberaldemokraten gäbe es eine positive Alternative.
And that is the Liberal Democrats.
Wer sich zutraut, an die Spitze der SPD zu rücken, der kann noch diesen Monat eine Bewerbung abgeben. Auffällig war zuletzt, dass mehr Politiker eine Kandidatur ausgeschlossen haben als umgekehrt. Was aus Sicht von Beobachtern noch einiges über den Zustand der Partei aussagt. Heute ist das Bewerberfeld aber wieder etwas breiter geworden. Per Axel Krüske berichtet.
Eine Frau und ein Mann. Sie geboren im Osten, jetzt Oberbürgermeisterin im Westen. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Simone Lange aus Flensburg und der Bautzener OB Alexander Ahrens sind das dritte Team, das sich vorstellen kann, die künftige Doppelspitze der SPD zu bilden. Kennengelernt haben sich die beiden im vergangenen Jahr, als Simone Lange quer durch Deutschland reiste, um für ihre damalige Kandidatur zu werben, als sie gegen Andrea Nahles antrat und rund 28% der Stimmen auf dem Bundesparteitag holte, berichtet Ahrens.
War der felsenfesten Überzeugung, dass sie eine wirklich geeignete Kandidatin für die neue Entwicklung dann eingetreten ist, habe ich sie während des Städtetags in Dortmund getroffen und wir hatten beide das Bedürfnis, über das Thema zu reden und ja, daraus ist dann aus den Gesprächen ist dann diese Kandidatur entstanden, weil wir eben beide der Überzeugung sind, dass es jetzt an der Zeit ist, dass jemand aus der kommunalen Ebene eben mal diese Blickwinkel mit einbringen kann.
Für Bewerbungen für den künftigen SPD-Bundesvorsitz läuft die Frist noch bis Anfang September. Zwei Teams für die Doppelspitze haben sich bereits gemeldet. Weitere könnten folgen. Aktuell hält sich Ahrens im Urlaub in Nordfinnland auf. Simone Lange gibt in Flensburg Interviews. Zur Frage, warum beide gerade jetzt ihre geplante Kandidatur bekannt geben, sagte Lange.
Unsere Vorbereitungen waren schlichtweg jetzt abgeschlossen und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir soweit, es ist jetzt soweit.
Schon im vergangenen Jahr machte Simone Lange deutlich, dass sie vor allem den sozialen Kern der SPD wiederbeleben möchte. Auch eine Öffnung nach links hält sie für nötig und möglich. Diese Positionen vertritt sie weiterhin. Sie wünscht sich eine SPD,
die das Thema Verteilungspolitik in den Blick nehmen möchte, die vor allem sagt, dass wir eine menschzentrierte Klimapolitik brauchen. Wir brauchen aber auch eine Debatte über Umverteilung, über soziale Sicherheit. Und nicht zuletzt brauchen wir eine Debatte über Demokratie. Denn mittlerweile steht ja Demokratie auch in der Gefahr, unterlaufen zu werden. Und darüber müssen wir reden.
Alexander Ahrens stimmt mit vielem davon überein, wie er sagt. Er vertritt aber auch bürgerliche Positionen.
Naja, ich bin zum Beispiel begeisterter Jäger. Bin der absoluten Überzeugung, dass wir mittlerweile in einigen Teilen unseres Landes viel zu viele Wölfe haben, dass zum Beispiel Zeit für eine Regulierung ist. Zum Beispiel ist es mir eben auch wichtig, dass wir mit einem gewissen Augenmaß an Sachen rangehen. Stichwort Vermögenssteuer.
Sein eigener Werdegang in der SPD ist ungewöhnlich. Ahrens war rund 10 Jahre lang Mitglied, trat dann aus, wurde als parteiloser Kandidat Oberbürgermeister von Bautzen und trat dann 2017 wieder in die SPD ein. Ihn verbindet mit Simone Lange, dass beide als parteiinterne Kritiker gelten und bei ihren eigenen Landesverbänden damit auch angeeckt sind. Beide müssen nun die Unterstützung von mindestens 5 SPD-Unterbezirken oder die von einem Bezirk oder Landesverband gewinnen, um ihre Kandidatur einreichen zu können.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir vor allem von Kreisverbänden, Unterbezirken unterstützt werden.
Egal, ob es mit dem SPD-Bundesvorsitz klappt oder nicht, in jedem Fall wollen Simone Lange und Alexander Ahrens in Flensburg und Bautzen ihr Oberbürgermeisteramt weiter ausüben.
Und wir bleiben bei den Sozialdemokraten. Einer der Hauptgründe für die lange Krise der Partei ist für viele Mitglieder immer noch Gerhard Schröders Agenda 2010 und Hartz IV. Diese Art der Grundsicherung will die Berliner SPD überwinden und sie testet dafür heute das sogenannte solidarische Grundeinkommen. Das ist ein Programm mit staatlich finanzierten Jobs und es soll vor allem Langzeitarbeitslosen zugutekommen. Dieter Nürnberger hat beim Startschuss Stimmen eingefangen.
Hier in Berlin arbeite ich auch ehrenamtlich sehr viele mit den Behörden. Als Dolmetscher begleite ich die Flüchtlinge, Rechtsanwalt, Krankenhäuser. Das mache ich alles ehrenamtlich.
Für Rahim Nagibullah ist heute ein bedeutender Tag, denn er gehört zu den Erstunterzeichnern eines Arbeitsvertrages im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens. Der 32-Jährige wurde in Afghanistan geboren. Er war für die dort stationierten Bundeswehreinheiten als Dolmetscher tätig. Seit 2009 lebt er in Deutschland. Und das, was er seitdem meist ehrenamtlich geleistet hat, vor allem die soziale Betreuung von Flüchtlingen, wird er nun erstmals mit ganz offiziellem Arbeitsvertrag auch bei der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte weitermachen. Rahim Nagibullah saß im gestärkten weißen Hemd stolz am Tisch mit seinem künftigen Arbeitgeber. Und hinter ihm stand Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der SPD-Politiker ist zufrieden, dass es nun endlich losgeht. Denn für die Idee des solidarischen Grundeinkommens hat er lange gekämpft. Ein Modellprojekt, welches sich von herkömmlichen Maßnahmen der Arbeitsagenturen unterscheiden soll.
Viele kommen aus dieser Schleife der Arbeitslosigkeit dann auch nur noch sehr schwer raus und die befristeten Maßnahmen helfen oft eben nicht. Und insofern will ich, wenn es im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit nicht geklappt hat, einen neuen Job zu finden, gleich ein gutes, unbefristetes Angebot machen. Aus dieser Situation heraus kann man sich dann entweder weiterqualifizieren in dem Unternehmen, wo man angekommen ist, oder sich auch wieder weiter bewerben. Aber ich will vor allen Dingen vermeiden, dass die Menschen von einer Maßnahme 3 Monate, 6 Monate in die nächste geschickt werden, sondern gleich eine gute Perspektive bekommen.
Das Modellvorhaben ist nicht unumstritten. Das Land finanziert bis zu 1.000 Arbeitslosen für 5 Jahre einen Job in Landesunternehmen, bei der Verwaltung oder auch sozialen Trägern. Berlins regierender Bürgermeister hatte zwar auf Unterstützung durch den Bund gehofft, doch zum heutigen Start des solidarischen Grundeinkommens muss das Land die Kosten bis auf Weiteres allein tragen. 35 Millionen Euro jährlich. Die Bezeichnung des Programms ist verwirrend, denn es geht nicht um die Gewährung eines Grundeinkommens, sondern um eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Doch Michael Müller kontert.
Das Jobangebot ist unbefristet, es ist sozialversicherungspflichtig. Das heißt, man tut auch etwas mit dieser Arbeit für die eigene Rente und am Tariflohn orientiert. Das sind schon deutlich unterschiedliche Merkmale zu bisherigen Arbeitsmarktprogrammen.
Kritik kommt ausgerechnet von der Bundesagentur für Arbeit. Deren Vorstandschef Detlef Scheele sieht die Zielgruppe des solidarischen Grundeinkommens als problematisch an. Denn wer erst seit 1 oder 2 Jahren arbeitslos sei, sollte besser fortgebildet oder vermittelt als öffentlich gefördert eingestellt werden. Scheele verweist auf das Teilhabechancengesetz des Bundes, auch das ein geförderter Beschäftigungssektor, dessen Zielgruppe jene seien, die bereits 5 oder 6 Jahre ohne Job sind. Berlins Opposition bemängelt zudem die hohen Kosten, die allein dem Landeshaushalt entstehen. In Berlin gelten derzeit rund 40.000 Menschen als langzeitarbeitslos. Im Rahmen des solidarischen Grundeinkommens sollen sie beispielsweise als Citylotsen oder Quartiershelfer arbeiten. Sie sollen auf Sauberkeit achten und auch die Behörden unterstützen. Rahim Nagibullah ist voller Vorfreude auf seinen neuen Job. Ein agiler junger Mann, der seit seiner Kindheit gehbehindert ist, weil er als Kind in Afghanistan durch eine Mine schwer verletzt wurde. Für seinen Arbeitgeber, die Wohnungsbaugesellschaft Mitte WBM, eine besondere Herausforderung, sagt Geschäftsführerin Stefanie Geib.
Er wird Mieter bei Behördengängen begleiten. In diesem Fall müssen wir natürlich auch darauf achten, dass sich das in einem barrierefreien Umfeld entwickelt.
Rahim Nagibullah hat nie aufgegeben. Obwohl er oft im Rollstuhl sitzen muss, hat er sich seit seiner Ankunft in Deutschland auch im Behindertensport ehrenamtlich engagiert. Sein neuer Job soll auch anderen Mut machen.
Wir sind auch ganz normale Menschen, dadurch, dass wir auch trotzdem in Rollstuhl mal sitzen. Und darüber freue ich mich sehr, sehr viel, dass die WBM mir die Möglichkeit mal gegeben und mich aufgenommen haben.
Bis Ende 2025 soll das Modellvorhaben laufen. Und am Ende soll die Integration in den ersten Arbeitsmarkt stehen oder auch eine Weiterbeschäftigungszusage des Landes Berlin.
Dieter Nürnberger berichtete und Dietmar Reiche hat für uns die Pressestimmen von morgen früh mitgebracht.
Ja, ein Thema ist das Auslaufen des Abrüstungsvertrags über nukleare Mittelstreckenraketen zwischen Russland und den USA. Das wird nach Ansicht der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe für die globale Sicherheit nicht folgenlos bleiben. Doch es gibt heute keinen Grund, in Panik zu verfallen. Erstens, weil geopolitisch weiter das Prinzip der wechselseitig zugesicherten Zerstörung gilt. Etwa 14.000 nukleare Sprengköpfe weltweit sichern das Gleichgewicht des Schreckens. Zweitens gibt es keinen Automatismus zwischen dem INF-Ende und einem neuen Rüstungswettlauf. Die westfälischen Nachrichten aus Münster kommen zu einer anderen Einschätzung. Mit dem Aus für den INF-Vertrag sind Tür und Tor geöffnet für den globalen Rüstungswettlauf. Europa spielt dabei nicht mehr die Hauptrolle. Die Weltmächte belauern sich vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel notiert, die US-Regierung und die NATO trauen Russland inzwischen zu, die Strategie der atomaren Abschreckung langsam, aber sicher in eine Strategie der atomaren Eskalation zu verwandeln. Das bedeutet, der Kreml will die Grenzen austesten. Wer die Fähigkeit zum atomaren Erstschlag hat und die Eiseskälte demonstriert, sie womöglich zu nutzen, kann sie letztlich gewaltsam alles erlauben. Sich die Krim einverleiben, die Ukraine willfährig machen, das Baltikum zurückholen, Polen bedrohen und den ärgsten Weltmachtrivalen USA im Zaum halten. Ein weiteres Thema in den Kommentaren ist der Umgang mit den Gewalttaten von Frankfurt und Stuttgart sowie die Forderung nach Konsequenzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, kann man etwas tun nach dem schrecklichen Mordanschlag auf dem Frankfurter Hauptbahnhof? Der Aufschrei wäre groß, kämen die Verantwortlichen sogleich zu dem Schluss, ein derartiges Verbrechen eines wirren Einzeltäters lasse sich ohnehin nicht verhindern. Nein, die Politik muss auch diesen Fall analysieren und dann über mögliche Folgen entscheiden. Aktionismus und ungeeignete, unverhältnismäßige Beschränkungen sollten dazu nicht gehören. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, verstörend war nicht nur die Tat, verstörend sind auch die Reaktionen. Schlimmer noch als die ohnehin widerwärtigen Versuche der AfD, mit dem Verbrechen Punkte zu sammeln, ist der addierte Hass von hunderttausenden Privatleuten in den sozialen Netzwerken. Die Süddeutsche Zeitung ist davon überzeugt, dass die Politikerinnen und Politiker der AfD gezielt Angst schüren. Die Mechanismen viraler Inhalte im Internet machen es den Panikmachern besonders leicht, das Verhältnis zwischen Fakten und deren emotionale Bewertung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Auch Medien tragen Verantwortung, wenn sie über Einzelfälle spektakulär berichten und so zur Verzerrung der Wahrnehmung von Kriminalität beitragen.
Die Presseschau mit dem Kollegen Dietmar Reich aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank. Am Ende unseres Journals vor Mitternacht an diesem Freitag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki.